Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ja, es gibt eine Welt der Kunst, in der Filmbilder, der Tanz, sogar die Rückseiten von Gemälden sprechen. Das ist auch unsere Welt. Aber ja, was für ein Abend, was für ein Tag politisch betrachtet. Wir bleiben zunächst bei dem Antrag zur Asylrechtsverschärfung, den die CDU gestern Abend eingebracht und mit Unterstützung der AfD sehr knapp beschließen konnte. Jetzt protestieren Prominente aus der Kultur. Stars aus Film und Fernsehen wie Caroline Herfurth, Daniel Brühl, Jasna Fritzi Bauer, Bjarne Mädel, Caroline Peters, Joko und Klaas oder Bela B. werfen Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor, die Brandmauer zur AfD auf dramatische Weise zu destabilisieren, Grundrechte mit Hilfe von Rechtsextremen auszuhöhlen und mit dem historischen Konsens des Nie wieder zu brechen. Dieser Pakt mit der AfD bedeutet einen historischen Tabubruch, heißt es in dem offenen Brief wörtlich. Ich habe die Publizistin Jagoda Marinic gefragt, wie sie den Abend gestern erlebt hat.
Ja, ich würde das unbedingt unterschreiben, denn ich habe es natürlich live geguckt und ich habe sowas noch nicht gesehen und es hat niemand gesehen. Und alles andere wäre eine Selbstlüge. Alle, die das normalisieren, lügen sich selbst an und schaden ihrem eigenen Land. Wir saßen da und haben erlebt, wie die CDU einen Antrag durchbekommt und sie freut sich nicht mal, die anderen freuen sich. Das ist ein ganz klares Indiz, dass da was nicht stimmt. Und in dem Moment, wo dann der AfD-Mann die Rede hielt, dass Herr Merz jetzt den Weg geöffnet hat und ab jetzt würde er hinten rangehen. Wenn man so eine Rhetorik im Bundestag hört, dann fühlt man sich tatsächlich, und es ist egal, ob es dann das Gleiche sein wird wie damals, aber diese Rhetorik allein ist eine Referenz an die Rhetorik der 33er. Und dass wir das heute erleben mussten im Bundestag, ich bin sehr erleichtert, dass Friedrich Merz sowas jetzt zu hören bekommt und dass die Kritik entgegenschlägt. Morgens bekam ich Nachrichten von jungen Menschen, die sagten, ich bin aufgewacht, so wütend wie noch nie. Und ich schrieb, was, warum CDU? Also das löst er aus. Die Leute fühlen sich desorientiert, warum in diesem Wahlkampf jetzt sowas passieren musste.
Auf der anderen Seite, hat Merz nicht recht, wenn er behauptet, er würde jetzt in einem normalen Verfahren das tun, was die Mehrheit der Deutschen will?
Nichts an diesem Verfahren ist normal. Nichts an dieser Tonalität ist normal. Nichts an der Rhetorik ist normal. Angela Merkel hat sich heute gemeldet. Ist das normal? Sie hat die ganze Zeit geschwiegen. Also wir merken an den ganzen Reaktionen, dass nichts normal ist. Normal ist, dass man ein normales Problem, das wir im Moment haben, lösen wollen, okay, aber nicht auf die Art und Weise. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass man diesen Normalisierungsschub, den sowohl Merz als auch Teile der CDU als auch Teile der Medienlandschaft im Moment praktizieren, nicht akzeptieren. Es gibt Wege, diese Krise zu lösen. Man versucht gerade CDU und CSU dazu zu bringen, GEAS mitzutragen. Das blockieren sie nämlich, ein europäisches Sicherheitssystem für die Grenzen. Das heißt, wenn sie da Probleme lösen wollen, dann sollen sie das mit den demokratischen Parteien tun, auf die Art und Weise, wie wir vertrauen haben in eine Zukunft, in der nicht Tage wie gestern zeigen, dass da jene feiern, die den Antrag nicht eingebracht haben. Und wir wissen, wer das war und wie sie das getan haben. Und viele Menschen sind davon irritiert, zu viele im Moment.
Viele Politiker, allen voran ja offenbar Friedrich Merz, scheinen sehr schnell von Donald Trump gelernt zu haben, nämlich die Attitüde des Machers ohne Rücksicht auf Gesetzeslagen oder Umsetzbarkeit.
Also ob Trump wirklich ein Macher ist, wird sich zeigen. Bisher hat er ein Land geerbt von Joe Biden, in dem er gemacht hatte und in dem die Ergebnisse sehr gut waren. Ob es Macher ist, zu sagen, ich deportiere 30.000 Menschen nach Guantanamo, werden wir sehen. Ob es Macher ist, dass Kinder sich fürchten, aufzustehen, wenn es jahrelang in Ordnung war, in den USA zu sehen, werden wir sehen. Es ist ein Anfang. Was Friedrich Merz lernt, ist, dass er im Moment in einer Öffentlichkeit agiert, in der Tech-Oligarchen wie Elon Musk versuchen, die Stimmung im Land in Richtung Agitation zu bewegen. Und dass viele gerade merken, wir lassen uns unsere Demokratie nicht auf diese Art schlecht reden. Ich denke, dass die meisten gerade aufwachen und merken, wir haben Probleme, wir werden sie lösen, aber eigentlich in einer kooperativen Art. Und ich war eigentlich jemand, der stilistisch auch mag, wenn es unterhaltsam ist. Aber auch Frau Merkel sagte heute, man muss auch auf Mäßigung achten. Und damit hat sie recht, im Umgang auf Mäßigung achten. Und nicht diese Eskalation der Bedrohungslage, die Eskalation der Rhetorik, die Eskalation des demokratischen Miteinanders. Ich würde das gerne uns erspart sehen, gerade in diesem Wahlkampf.
Wenn es ein Tabubruch ist, für wie gefährlich halten Sie das Ganze mit Hinblick auf die kommende Bundestagswahl?
Ich halte diesen Tabubruch wirklich für gefährlich, weil zum ersten Mal in fast allen internationalen Zeitungen steht, dass der künftige deutsche Bundeskanzler mit den Ultrarechten, so steht es im Ausland, kooperiert. Das Signal ist groß, dass Merkel sich jetzt gemeldet hat, ist international auch sehr beachtet worden. Innerhalb von Minuten war die internationale Presse da. Friedrich Merz bringt uns in die Lage, dass uns in den nächsten 4 Jahren die AfD wirklich vor sich herjagen könnte. Das, was die AfD danach gesagt hat, sie werden uns hinterherrennen. Wir sind diese Bewegung. Das ist keine Drohung, das ist die Realität, die er im Moment kreiert. Und es ist seine Verantwortung, das jetzt wieder rückgängig zu machen. Und ich bin sehr dankbar, dass es gerade viele Menschen gibt, die die Stimme erheben.
Jagoda Marinic über Friedrich Merz und die Lage der Demokratie in diesem Land. Der Brutalismus ist eine anerkannte, höchst eigenwillige, kraftvolle, aber nicht unbedingt beliebte Spielart der modernen Nachkriegsarchitektur. Der rohe Beton spielt hier die Hauptrolle, wie sich der Begriff Brutalismus ja auch ableitet von Beton brut, also vom rohen, unbehandelten Beton. Beispiele sind der sogenannte Mäusebunker in Berlin, das Barbican Center an der Themse in London. Der Kölner Architekt Gottfried Böhm hat sogar Sakralbauten im Stil des Brutalismus geschaffen. Im neuen Film von Brady Corbet, The Brutalist, geht es um den ungarisch-jüdischen Architekten Laszlo Tóth, der am Bauhaus studiert hat, das KZ Buchenwald überlebt hat und sich in den USA ein neues Leben aufbauen will. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Sussland: Ist das ein Einwandererdrama, ein Architekturfilm oder ein sprichwörtlich monumentales Epos?
Ja, es ist alles ein bisschen, es ist schon klar, ein Einwandererdrama, aber auch ein Epos. Man kann an diese dicken Romane des 20. Jahrhunderts denken, von Saul Bellow zum Beispiel oder von Faulkner. Es geht um alles, es geht um Amerika. In den USA wird dafür auch dieser Begriff Amerikaner geprägt. Und dieser Laszlo Tóth, der ist ja keine historische Figur, auch wenn der Film immer wieder damit spielt, diesen Eindruck zu erwecken, dafür auch einiges getan hat bei seiner Premiere beim Festival von Venedig im vergangenen Jahr. Es ist eine fiktive Figur, wo einiges zusammenkommt. Der Brutalismus, das Bauhauserbe, das jüdische Erbe, die Shoah und die Erfahrung der Überlebenden, die Schuldgefühle auch der Überlebenden und das nicht mehr heimisch werden in der Welt, gewissermaßen das Nichtvergehen der Vergangenheit. Und der trifft auf einen typisch amerikanischen Kapitalisten. Der heißt Van Buren, was vielleicht auch nicht so ganz zufällig ist, so hieß mal ein US-Präsident. Der ist ein Manager, der groß denkt aber und auch alles will, aber doch innerlich irgendwie leer ist und der einen großen Auftrag diesem Architekten gibt, mit dem er auch den eigenen Ruhm mehren möchte.
Was diese Figurenkonstellation betrifft, fällt auf, dass es dieses Gefälle gibt von Macht und Geld, aber eben auch diesen Hunger nach dem Besonderen, also nach Kunst, nach Selbstverwirklichung auf beiden Seiten.
Genau, Laszlo Tóth ist ja auch ein Künstler, der alles durchlebt, was Künstler durchleben. Also diese tiefen Leiden, dass man irgendetwas will, gar nicht genau weiß, was man will sich aber ausdrücken. Und man gibt sich preis vor einer Öffentlichkeit, die größtenteils das Kunstwerk und auch vor allem, wie Kunst gemacht wird, nicht wirklich versteht. Und man hat es mit Bedenkenträgern zu tun, mit Controllern, den Rechenschiebern und Pfennigfuchsern. Das ist so ein bisschen die Grunderfahrung, wobei dieser Van Buren eigentlich in dem gleichen Boot sitzt wie Laszlo Tóth, weil er auch jemand ist, der es mit diesen Kleingeistern nicht hat. Der will was Großes, aber er weiß nicht was. Das ist einerseits die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden, die beide Außenseiter sind und ihre eigene persönliche Agenda haben und andererseits eben auch im Gegensatz stehen, ein Konkurrenzverhältnis. Der eine gibt das Geld und hat sich hier gewissermaßen auch so einen Höfling ein bisschen gehalten, der wohnt bei ihm auf einem Landsitz bei Philadelphia und ist von ihm abhängig und andererseits der Architekt benutzt auch diesen Geldgeber ein bisschen. Also beide kommen da nicht heil raus aus diesem Konflikt.
Der Film ist ja für 10 Oscars nominiert, wurde auch schon mit Preisen überhäuft, in Venedig mit dem Preis für die beste Regie zum Beispiel. Liegt das vor allem an den Protagonisten oder an der Inszenierung?
Es liegt an der Machart. Es ist großes Filmemachen, durchaus klassisch. Das haben auch viele US-amerikanische Kritiker bemerkt. Anknüpfend an Werke, die wir alle kennen, wie nennen wir nur mal beispielhaft Citizen Kane. man könnte viele andere jetzt nennen, und der auf altem Filmmaterial gedreht ist, 70 Millimeter Film, aber richtiges Filmmaterial. Und gleichzeitig, neben diesem großen Bogen, den er schlägt, ist es dann doch auch ein modernistisches Filmemachen. Es geht ja 3,5 Stunden, und der zweite Teil verändert die ganze Tonlage, verändert auch selbst die Montage und die Kameraarbeit. Es ist ein sehr musikalisches Filmemachen, fast wagnerianisch könnte man sagen, weil die Musik eine ganz große Rolle spielt. Es ist keine ganz eingängige Musik, aber sie funktioniert mit den Bildern im Zusammenspiel hervorragend.
Nun haben Sie die ästhetischen Merkmale schon erwähnt. Der Holocaust ist ja irgendwie immer präsent in diesem Film als Hintergrund und als dramaturgisches Prinzip. Ist das richtig oder auch zu viel?
Nein, das ist ganz richtig, denn dieser Film erzählt natürlich nicht nur, wie ich schon gesagt habe, von der Gegenwart, der Vergangenheit und von der Shoah, die eben ein Zivilisationsbruch ist und hier auch so geschildert wird, nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem, also nicht gleichsetzbar. Und gleichzeitig erzählt er schon auch sehr gegenwärtig, ist nämlich auch ein gegenwärtiger Film, von dem Antisemitismus in Amerika und nicht nur in Amerika.
Es geht also um das Trauma der Judenverfolgung, das hier indirekt auch dargestellt wird. Wird der Brutalismus, um zur Architektur zurückzukommen, dafür vielleicht etwas zu sehr in Haftung genommen?
Ich glaube das nicht. Hier wird ja eine persönliche Geschichte erzählt. Es geht um diesen einen Architekten. Es ist kein Dokumentarfilm über Architektur. Auch wenn man einiges lernt und vor allem nach dem Film große Lust hat, sich weiter auch mit dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen.
Rüdiger Suchsland über The Brutalist ab heute im Kino. Kyle Abraham, 47, lebt und arbeitet in New York und gilt in der Tanzszene als Ausnahmetalent. Der schwarze Choreograf betont selbst, dass er aus dem Social Dance kommt, also dem öffentlichen Tanz in der Community, auf Partys, in Clubs oder Diskotheken. Er hat aber auch Ballett und zeitgenössische Tanztechniken studiert. In Londons größtem Theater für den Bühnentanz, dem Sadler's Wells Theater, war jetzt sein 2022 in Chicago uraufgeführtes Stück An Untitled Love zu sehen, als Auftakt einer ganz besonderen Reihe von Vorstellungen etablierter und junger Choreografen. Wiebke Hüster hat, bevor wir über das Stück sprachen, erklärt, was das für eine Reihe ist.
Ja, das ist fantastisch. Das ist eine Aufführungsreihe, die zu einem ganz neu etablierten Preis für zeitgenössischen Tanz gehört. Und zwar ist die Idee, es gibt einen Preis, und zwar auch keinen kleinen Preis. Es werden 40.000 Pfund an den Gewinner dieses Preises übergeben. Und der Nachwuchspreis, sozusagen der kleine Preis für die jüngeren Choreografen, da bekommt man immerhin noch 15.000 Pfund. Und damit verbunden ist eine ganze Aufführungsserie, wo alle nominierten Stücke, 7 nominierte Stücke gibt es in beiden Kategorien zusammen, dann gezeigt werden. Und Alistair Spalding, der Direktor von Sadler's Wells, hat erklärt, er hatte schon lange die Idee, einen solchen Preis zu stiften, damit der Tanz eben auch über diesen Preis diese Sichtbarkeit bekommt, die zum Beispiel die bildende Kunst über den Turner-Preis immer wieder bekommt, wo dann ja auch die Gewinner in der Tate ausgestellt werden. Und tatsächlich, sagte er, es war wie ein Märchen, vor ein paar Monaten hat das Telefon bei ihm geklingelt und da war tatsächlich ein Mäzen dran und hat gesagt, ich würde gerne einen Preis für zeitgenössischen Tanz stiften, anonym, was halten Sie davon? Und der hat dann wirklich Alistair Spalding 5 Millionen britische Pfund in die Hand gedrückt quasi und hat gesagt, so, der Preis wird alle 2 Jahre verliehen, damit ist das jetzt gesichert für die nächsten 20 Jahre.
Kyle Abrahams Stück An Untitled Love gehört jetzt also zu den Nominierten. Gestern war die Europapremiere des Stücks. Um welche Liebe handelt es sich und was für eine Tanzsprache wählt Abraham nun für dieses Gefühl auf der Bühne?
Ja, das ist sehr interessant. Es geht auch um romantische Liebe, tatsächlich. Es gibt wunderschöne Duette, aber es gibt auch wahnsinnig witzig gespielte, tanztheaterhafte Szenen, in denen sozusagen ein Mann einer Frau den Hof macht und sie sagt zu ihm, ja, aber wie stellst du dir das denn vor, wenn wir dann zusammen sind? Du besitzt ja noch nicht mal eine Wohnung. Stellst du dir vor, dass ich dann auf den Rücksitz deines Autos einziehe oder wie soll das gehen? Aber eigentlich geht es zunächst mal um die Liebe zum Tanz. Deswegen Social Dance. Tanz, da wo Abraham herkommt, wo man miteinander tanzt, im Club, auf der Party. Und so beginnt dieses Stück auch. Es ist verortet wie in einem Wohnzimmer. Da steht eine große rosafarbene Couch und da treffen sich alle. Und zum Beispiel sitzen da auch vier Frauen, die in inniger, familiärer und freundschaftlicher Liebe miteinander verbunden sind. Und eine wirklich geradezu rührend an Pina Bausch erinnernde Phrase tanzen im Sitzen, wo man so sieht, sie sind zusammen, sie wiegen sich im Takt der Musik. Denn das ist ja das Zweite, diese Musik, Rhythm and Blues, dieser Musiker, der genauso alt ist wie Abraham, das drückt das Stück ja auch ganz stark aus. Die Liebe zwischen Musik und Tanz, dass man erstmal was hört und man will sich dazu bewegen. Der Körper will darauf antworten.
Sie haben, Frau Hüster, den Musiker erwähnt. Die Angelo ist ja berühmt geworden mit seinem ersten Album Brown Sugar 1995. Er macht R&B mit viel Soul. Wie ist seine Musik an dem Abend zusammengestellt?
Ja, großartig. Die ist zusammengestellt wie so ein Mixtape von früher, wie man sich die gegenseitig aufgenommen hat, die Lieblingsstücke. Und das funktioniert tatsächlich unglaublich gut, weil nämlich Abraham wechselt, ganz, ganz fein phrasiert, wechselt zwischen gespielten Szenen und wahnsinnig schön choreografierten Tänzen. Von allen, von zwei Leuten, von drei Leuten, dann unterhalten sie sich wieder miteinander, dann kommt ein Witz. Es gibt sehr viel soziale Interaktion, also dass zum Beispiel zwei Fäuste von zwei Männern sich zur Begrüßung berühren, all diese coolen Moves, die man so liebt, die man so aus Filmen kennt, die hat er hier in dieser Choreografie untergebracht. Und deswegen muss ich sagen, ich habe gestern einen so schönen Abend gehabt und mein Favorit ist dieses Stück auf jeden Fall. Es zählt nämlich zu einer Kategorie von Tanz, die ganz besonders ist. Das sind Tänze, die sind ganz nah am gesellschaftlichen, am sozialen Tanz. Und solche Tänze gab es übrigens auch schon in klassischen Balletten oder bei Jerome Robbins 1969. Alle begegnen sich zufällig und dann tanzt man miteinander. Nur, dass die Leute, die da miteinander tanzen, das einfach so tausendmal besser können als sie und ich. Und man hat das Gefühl, man ist zu einer Party eingeladen und darf zuschauen, wie diese virtuosen Tänzer miteinander interagieren.
Wiebke Hüster über die Europapremiere von Kyle Abrahams An Untitled Love in London. Einen ungewöhnlichen Blick auf die Kunst ermöglicht das Kunstmuseum in Basel in seiner nächsten Ausstellung. Verso zeigt Rückseiten von Gemälden aus dem 14. bis 18. Jahrhundert und damit Perspektiven auf Bilder, die sonst nur dem forschenden Personal zugänglich sind. Meine These dazu, anhand von Rückseiten lassen sich spannende Geschichten erzählen. Und die hat für uns Kurator Bodo Brinkmann, den ich heute Nachmittag gefragt habe, warum auf den Rückseiten immer so viel zu sehen ist.
Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Bestände alter Malerei in allen Museen einen großen Prozentsatz an Altarflügeln von ehemaligen Wandelaltären enthalten. Und diese Altarflügel machen den Altar ja wie eine Schranktür zu. Das heißt, im offenen und im geschlossenen Zustand muss man da etwas sehen. Und deswegen sind sie doppelseitig bemalt.
36 Werke insgesamt zeigen sie, nicht nur Altäre, aber auch in eigens dafür entwickelten und gebauten Rahmen. Welche Geschichten verbergen sich nun hinter diesen Türen?
Ja, das sind ganz unterschiedliche. Also bei den Altarflügeln können es natürlich Heilige sein, die einen bestimmten Hinweis auf die Rolle geben, die das Objekt einmal gespielt hat. Wenn da etwa der heilige Sebastian zum Vorschein kommt oder der heilige Antonius, das sind Heilige, die man in Krankheitsfällen anrief. Sebastian für die Pest, Antonius für das sogenannte Antoniusfeuer. Das könnte also zum Beispiel auf einen Hospitalzusammenhang hinweisen. Oder wir haben Porträts auch in der Ausstellung und da sind natürlich vielfach die Identifikationen der Dargestellten auf der Rückseite, sei es als Inschrift, sei es als Wappen.
Das heißt, Sie lesen tatsächlich die Rückseite sozusagen als Botschaft?
Ja, so ist sie auch durchaus verfasst. Also das sind Dinge, denen man einerseits Informationen entnehmen soll, die aber andererseits auch sehr schön sind und Genuss sind. So haben wir zum Beispiel auch ornamentierte Rückseiten in der Ausstellung. zum Beispiel Holztafeln, die so bemalt sind, als handle es sich um Stein, Marmorimitationen beispielsweise, oder sie sind mit Astwerkornamenten gefüllt oder mit Buchstabenkombinationen, die dann meistens sich aber auf Jesus und Maria beziehen, also wieder eine sakrale Konnotation haben.
Und aber auch auf sozusagen Stifter, Mäzene, Besitzer.
Ja, die sind dafür zum Teil verantwortlich. Zum Beispiel der Bürgermeister Meyer hier in Basel 1516 lässt sich von Hans Holbein dem Jüngeren ein Doppelbildnis seiner selbst und seiner Gattin malen. Und 4 Jahre später lässt er dann auf der Rückseite sein Wappen anbringen. Und das ist insofern interessant, als das Doppelbildnis dadurch offenbar einen Funktionswandel erfährt, denn die Vorderseite ist so ausgelegt, dass sie eigentlich nur funktioniert, wenn sie plan an der Wand hängt. Dann macht aber das Wappen auf der Rückseite keinen Sinn. Das heißt, 4 Jahre nach der Entstehung seines Bildnisses hat er sich das offenbar anders überlegt, der Bürgermeister, und es klappbar montieren lassen.
Also dass Leinwände auf der Vorderseite mehrfach verwendet werden, das ist ja üblich, von den Flügelaltären, die Sie erwähnt haben, bis zum Problem der knappen Leinwand bei armen Künstlern. Ich habe aus Ihrer Ankündigung aber auch herausgelesen, dass die Rückseite Platz hat für humorvolle Spielereien, für Künstlertricks oder für Trompe-l'œil, also sprich für Humor.
Ja, das ist so. Vielleicht sollte man vorher noch eines sagen. Leinwandbilder haben wir in der Ausstellung nicht. Wir haben die Ausstellung also bewusst auf alte Malerei beschränkt. Aber in der Tat, die Fälle, wo Künstler die Doppelseitigkeit sozusagen bewusst einsetzen oder zur Basis eines künstlerischen Konzepts machen, da haben wir sehr interessante Fälle. Und das ist oft humorvoll, da ist die Doppelseitigkeit also sozusagen ein Gag, ein Scherz. Berühmtes Beispiel ist das sogenannte Schulmeisterschild, ein Ladenschild, ein falsches Ladenschild, ein Pseudoladenschild, das Ambrosius und Hans der Jüngere Holbein ihrem Lateinlehrer Mycunius wohl zum Abschied aus Basel schenken. Für den machen sie sozusagen ein Aushängeschild, das aber sicherlich nie wirklich draußen gegangen hat, mit dem Betrieb eines Schulmeisters und einem Werbetext dazu.
Verso, Rückseiten im Kunstmuseum in Basel. Kurator Bodo Brinkmann war das. Der Bundestag beschloss gestern auch eine Resolution gegen Antisemitismus. Aus der Wissenschaft kommt Kritik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg.
Die Resolution richtet sich gegen Antisemitismus an Schulen und Hochschulen. Das Papier sei geprägt von einem Grundmisstrauen sowie einem Generalverdacht, sagt die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäische jüdische Studien in Potsdam, Miriam Rürup. Die Resolution fordert unter anderem Maßnahmen gegen Israel-Boykotte. Auch der Historiker Ufa Jensen, stellvertretender Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, übte Kritik an der Resolution in der Sendung Fazit.
Eigentlich sind Unis ja der Ort und die Schulen der Ort, an dem das Wissen vermittelt werden soll über Antisemitismus und auch über den Nahostkonflikt und auch über Israel. Und Lernen bedeutet auch, dass man vielleicht mal was Falsches sagt. Da darf man nicht gleich von der Uni fliegen, sondern man muss ja auch durch Kontroversen miteinander um das bessere Argument ringen.
Das gesamte Interview mit Ufa Jensen können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Die Berlinale hat ihre restlichen Jurymitglieder bekannt gegeben. Neben US-Regisseur Todd Haynes wird nun unter anderem die deutsche Film- und Theaterschauspielerin Maria Schrader über die Bärenvorgabe mitentscheiden. Die 59-Jährige ist inzwischen ja auch als Regisseurin von Filmen wie She Said bekannt. Zur Jury zählen ebenfalls die deutsche Kostümbildnerin Bina Deigler, die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing, der argentinische Regisseur Rodrigo Moreno, der französische Nabil Ayouch sowie die US-Filmkritikerin Amy Nicholson. Die Berlinale startet am 13. Februar. Klaus Wilbrand wurde mit über 80 Jahren zum Star in den sozialen Netzwerken. Der Kölner Antiquar erzählte sehr unaufgeregt mit Blick in die Kamera, warum man heutzutage noch Kafka und Joyce lesen sollte. Als BookTalker hatte er einen immensen Erfolg, zählte über 100.000 Follower und Followerinnen.
Ein hoher Prozentsatz der Leute, die auf uns aufmerksam geworden sind, haben eine Buchhandlung oder ein Antiquariat in ihrem ganzen Leben noch nicht betreten. Viele sagen, sie hätten erst durch uns gemerkt, dass es eben noch eine andere Form von Lebensqualität gibt.
Nun ist Klaus Wilbrandt im Alter von 83 Jahren gestorben. Und dies in aller Kürze. Der Berliner Literaturpreis, der geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Abbas Kida. Er stammt aus dem Irak, wurde dort verfolgt und als Migrant in Deutschland ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert.
Danke, Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Aktuelles, unter anderem zur Kritik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel an Friedrich Merz und zum Flugzeugunglück in Washington. Hier am Mikrofon war Karin Fischer.